ARD.
Es ist ja auch ein ständiges Austarieren zwischen Nähe und Entfernung. Zum einen natürlich auch, was einfach die eigene Rolle auch in der Familiengeschichte betrifft. Da steht zwar zum Beispiel mein Name als Autorinnenname drauf, aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich mich auch irgendwie um ein Wir bemüht habe. Also es ist schon auch ein großer Versuch, auch wenn zum Beispiel viele der Personen, über die ich schreibe, nicht mehr leben, aber dass es eigentlich fast einen Klang hat, dass ich mit ihnen auch erzähle. Also ich habe mich um eine Vielstimmigkeit irgendwie bemüht und eigentlich sprechen da irgendwie viel mehr Menschen noch.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzsaler und Stefan Oschwart.
Orte und Worte geht immer auch an Orte, die Schauplätze im Roman sind oder aber an persönliche Lieblingsorte von Autorinnen und Autoren oder an Schreiborte, also an die Plätze, wo Romane entstehen. Ja, und manchmal laden wir in unser eigenes Wohnzimmer ein, nämlich in den RBB-Kultursalon in der RBB-Dachlounge. Und diesmal hat Stefan sich Ricarda Messner aufs Sofa eingeladen. Ja, wie war's denn?
Ja, schön war es natürlich. Man hat einen super Blick aus dem 14. Stock des RBB-Fernsehzentrums. Man schaut da auf den Funkturm raus und das ist natürlich eine tolle Atmosphäre. Es ist so ein bisschen loungy, also so soll es ja auch sein, heißt ja auch RBB-Lounge. Aber warum war das interessant? 2 Kilometer Luftlinie entfernt ist auch der Schauplatz ihres Romans. Eine Wohnung, ein Kammerspiel. Also sie, Ricarda Messner, ist ja 1989 in Berlin geboren, also so eine richtige Berliner Pflanze. Und sie lebt immer noch dort, in dieser Straße, in diesem Haus. Und sie hat uns mitgenommen zu Gegenständen aus ihrer Familie, mitgenommen zu der Playlist ihres jüdischen Großvaters und zu den Toten, aber auch den Lebenden ihrer Familie. Es ist der Debütroman von Ricarda Messner. Sie hat in New York gelebt und sie flaniert auch sozusagen berufsmäßig. Sie hat nämlich das wirklich tolle Magazin Flaneur mitgegründet. Das wird vom Goethe-Institut mitfinanziert und da geht es in jeder Ausgabe um eine Straße in einer Stadt und darum, was uns diese Straßen erzählen, natürlich auch um die Menschen, die da wohnen.
Wo der Name wohnt, so heißt ihr Debütroman, der Debütroman von Ricarda Messner. Und worum geht es da jetzt ganz speziell?
Na, ganz platt gesagt, es geht um Ricarda Messner und um die Geschichte ihrer Familie. Es ist ein autofiktionaler Roman. Ja, und diese Familie, die ist weit verzweigt. Also diese Zweige, die reichen weit, weit weg von Berlin bis nach Lettland, als das noch Sowjetrepublik war, und auch noch weiter zurück ins Riga-Ghetto. Den Rahmen dieses Romans bilden Auszüge aus Bürokratiebriefen, wenn man so will, also die Berliner Verwaltung, die dann eben sagt, dass ihr der Name ihrer Vorväter, also Levitanus, gar nicht richtig gehört und man doch nicht einfach diesen Namen ändern könnte. Das gibt dem Ganzen auch nochmal so eine schräge Note, rahmt das nochmal anders. Naja, und sie erzählt eben die Geschichte ihrer Familie anhand von Beobachtungen, anhand von Alltag, anhand von Gegenständen, die sie nach dem Tod der Großmutter aus der Nachbarwohnung gleichsam ausräumt in ihre Wohnung. Also da geht es um Kochtöpfe, da geht es aber auch um die Playlist des jüdischen Großvaters, also Musikkassetten, die er immer gehört hat, um sich zu beruhigen. Ja, und ich finde, dieser Roman ist wirklich großartig erzählt. Er springt ein bisschen hin und her, vor und zurück. Und was ich besonders toll finde, sie gibt dem Frühjahr eine quasi geografische Note. Also sie bewegt sich nicht nur im Zeitstrahl vor und zurück, sondern eben auch geografisch. Ich finde, das ist ein wahnsinnig schönes Debüt. Es ist eine Ehrung der Toten, ein Gedenken. Und wenn man dieses Buch gelesen hat, dann hat man das Gefühl, man hat an einer Wohnungsbesichtigung teilgenommen und kommt mit einer ganz großen Familie da wieder raus.
Und ich freue mich drauf, jetzt zu hören, welche Gegenstände denn Ricarda Messner wohl so mitgebracht hat in die RBB-Dachlounge, wo Stefan mit ihr gesprochen hat zu ihrem Buch, zu ihrem ersten Roman, Wo der Name wohnt.
Heute sind wir hier in der RBB Dachlounge mit einer fantastischen Aussicht über Berlin und In gewisser Weise hat es auch mit meinem heutigen Gast zu tun, mit Ricarda Messner. Hallo erstmal.
Schönen guten Abend.
Und Ricarda schreibt in ihrem Debütroman, Wo der Name wohnt, über ein Haus. Ich habe mal gegoogelt, das ist Luftlinie ungefähr, sagen wir mal, 2 Kilometer von hier entfernt. Also das passt auch. Ich weiß noch, was ich am 9. November 1989 gemacht habe. Ich saß nämlich zu Hause, es war ein ziemlich ungemütlicher Tag und dann rief meine Schwester an und sagte, du, bei mir im Hintergrund läuft die Tagesschau, die machen die Mauer auf. Und ich sagte, klar, du spinnst. Nee, mach mal an. Und dann sah ich, wie die Leute über die dann offenen Grenzübergänge strömten. Was hast du am 9. November 1989 gemacht?
Also erstmal ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, die mich vor ein paar Wochen erreicht hat. Das freut mich wirklich sehr und ich kann das nur zurückgeben. Großartig, dass wir heute Abend alle zusammen sind bei diesem wahrscheinlich erinnerungswürdigen, sehr warmen Berliner Tag. Und ich versuche mich auch nicht von dieser Aussicht ablenken zu lassen und vor allen Dingen auch nicht die ganze Zeit die eigene Straße und das Haus, auch des Buches, von hier oben zu finden. Und jetzt auf die Frage zurückzukommen, was habe ich am 9. November gemacht? Das findet sogar auch in dem Buch statt, aber ich war 3 Wochen alt. Das heißt, ich erinnere diesen Tag nur aus Nacherzählungen und aus fragmenthaften Erinnerungen meiner Familie. Und ich habe auch diesen Tag versucht zu rekonstruieren, oder er findet anekdotisch auch statt, weil er ja eine in dem Sinne nicht nur wichtige historische Rolle spielt, aber auch eine wichtige Rolle, weil ich da dann erst 3 Wochen in diesem Haus gewohnt habe, das Ausgangspunkt für dieses Buch ist.
Aber du lebst ja in diesem Haus. Mhm. Wie würdest du das denn beschreiben?
Wie würde ich das beschreiben? Also vielleicht, dieses Haus ist nicht sehr weit von hier entfernt und vielleicht geht es gar nicht mal darum, dieses Haus zu beschreiben, sondern vielmehr, dass ich glaube, oft das Gefühl hatte, anhand dieses Hauses könnte ich eigentlich irgendwie unsere ganze Familiengeschichte erzählen. Beziehungsweise ich hatte immer das Gefühl, von hier aus erzählen wir uns. Weil es gibt, wie gesagt, nicht sehr weit von hier entfernt diese eine Straße in Charlottenburg. Dort gibt es die Hausnummer 36, wo meine Großeltern im 5. Stock gewohnt haben. Und ich habe die ersten 1,5 Jahre mit meiner Mutter nebenan in der Nummer 37 im 2. Stock gewohnt. Dann bin ich irgendwann ausgezogen mit 1,5 Jahren mit meiner Mutter. Und per Zufall oder Fügung, das ist ja dann Ansichtssache, wie man es dann für sich deutet, bin ich 20 Jahre später wieder zurück in die Mietswohnung gezogen, also quasi wieder in die Wohnung, in der ich mit meiner Mutter gewohnt habe, weil meine Großmutter eines Tages festgestellt hat, die ist wieder frei geworden. Als sie mich dann damals anrief, und da höre ich noch ganz genau ihre Stimme, meinte sie auch wieder, eure Wohnung, also unsere Wohnung ist frei, und auch sprachlich. Wir haben natürlich diese Wohnung nicht besessen oder die war nicht in unserem Besitz, aber sie rief mich eben so an, bewirb dich doch wieder unsere Wohnung, eure Wohnung ist frei. Und deswegen, ich glaube auch mit dieser Rückkehr, damals schon vor 11 Jahren hatte ich das Gefühl natürlich, ich kehre in eine gewisse Geschichte zurück und das ist auch Ausgangspunkt. Dieses Haus, in dem ich, wie gesagt, bis heute auch immer noch wohne und was natürlich auch teilweise für den Schreibprozess, über den wir dann auch noch sprechen werden, herausfordernd war, weil es einfach nie eine Distanz zu dem Ort gab und den Worten, die ich versucht habe zu finden.
Also könnte man sagen, im Grunde genommen lebt dort eine Wohngemeinschaft, nämlich deine Familie, und zwar die Lebenden und die Toten.
Genau, also meine Großmutter ist dann vor 5 Jahren verstorben und ich wohne da immer noch. Und ich glaube auch, dieses Buch macht auch überhaupt dieses Thema auf, weil ich ja immer noch neben den Erinnerungen wohne und diese Erinnerungen und Alltag legen sich immer noch sehr stark übereinander und verschwimmen. Und deswegen ist das für mich natürlich auch ein sehr konkretes Weiterleben mit den Toten, also weil ich vor allen Dingen immer auch noch die Wege nachlaufe und jeden Tag an dieser Nachbarschaft vorbeigehe und mit der bis heute weiter wohne.
Ist das Fluch oder Segen? Also man könnte ja sagen, ist diese Wohnung sozusagen ein Familienmuseum?
Vielmehr habe ich verstanden, dass ich, wie gesagt, diejenige bin, also auch in der Familienkonstellation und auch über die jeweiligen Biografien, über die wir heute reden werden, dass ich, die eben in Berlin geboren bin, in diese bessere Zukunft, ich bin, wie gesagt, diejenige, die eigentlich das erste Privileg hat, bleiben zu können. Also ich bin 35 Jahre, wenn man es so pauschal formulieren möchte, auf dieser einen Straße und meine Augen sehen eigentlich seit 35 Jahren, wie Bäume wachsen und wie sich dort etwas verändert. Und ich glaube, viel mehr ist das auch die Haltung, mit der ich mich dann auch versucht habe, der eigenen Familiengeschichte zu nähern, dass ich natürlich eine ganz andere Ruhe habe, dass ich eben als Erste sagen kann, also ich konnte bis heute an einem Ort bleiben und von dem versuche ich, uns zu erzählen.
Du interessierst dich für offensichtlich Häuser, aber auch die Menschen, die in den Häusern wohnen. Das zeigt zum einen dein Buch, dein Erstling, aber es zeigt auch das Magazin Flaneur, das du ja mitgegründet hast. Es gibt eine Ausgabe, da geht es um die Kantstraße. Ich wette, wir kennen alle den Mann, der immer auf dem Breitscheidplatz stand, der seine Unterlippe über die Nase hochklappen konnte. Der ist auch in diesem Magazin drin. Vielleicht magst du über den ein bisschen was erzählen.
Genau, wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch und vielleicht auch nochmal für Kontext. Also das Flaneur-Magazin haben wir in einem Kollektiv, ich nenne auch gerne, wir sind zu fünft, mit Fabian Saul, Graschina Gabelmann, Johannes Konrad und Michelle Philips. 2013 im Juni kam, wie gesagt, die erste Ausgabe. Und das Konzept ist in dem Sinne ziemlich einfach erklärt, aber dann genau diese Einfachheit birgt die Komplexität. Wir widmen uns pro Ausgabe einer Straße und es begann mit der Kantstraße und der Name auch Flaneur, vielleicht ist der einigen auch von Ihnen gängig. Ich glaube, man hat immer noch so alte Assoziationen von irgendwie 19. Jahrhundert und irgendwie der Sonntagsspaziergänger, der Zeit hat, um irgendwie flanieren zu gehen. Uns geht es aber viel mehr darum, sich einer Straße zu nähern und zu schauen, welche verborgenen Geschichten gibt es oder vielleicht auch das, was irgendwie von der typischen Geschichtsschreibung wird vergessen und auch überschrieben, wie unsere Städte sich entwickeln. Und so widmen wir uns immer diesem kleinen Mikrokosmos und tauchen dann in die Vielschichtigkeit einer Straße ein. Und ich glaube, auf die Person, auf die du dich beziehst, also in der Kantstraßenausgabe von vor 12, 13 Jahren, die wirklich leider komplett ausverkauft ist, gab es auch eine Fotoreportage einer berühmten Bar auf der Kantstraße und da hast du diesen Menschen wiederentdeckt. Also der ist in einer Fotoreportage festgehalten, nicht in einem
weiteren Porträt. Okay, also wir können festhalten, jedenfalls vom Magazin zum Debütroman war es nur ein sehr kleiner Schritt. Straßen, Häuser, Menschen, das ist der Dreiklang und den finden wir jetzt auch wieder, oder? Wie bist du darauf gekommen, jetzt möchte ich mal hier ein Buch schreiben?
In Teilen würde ich auch fast meinen, das ist auch wieder Interpretationssache, dass das Buch auch irgendwie zu mir gekommen ist. Also wenn man genau die Zeichen irgendwie liest. Vor 5 Jahren gab es das Angebot vom Surkamp Verlag, mich der eigenen Familiengeschichte zu nähern. Ich hatte schon die Jahre davor mich separat viel auch mit Familienrecherche auseinandergesetzt. Und ich glaube, was natürlich durch unsere Flaneur-Praxis sich einfach sehr geprägt hat, sich über dem Mikrokosmos komplexen Verhältnissen zu nähern. Und davon habe ich natürlich auch die letzten 12 Jahre sehr viel gelernt, vielleicht auch eine Art Praxis des Sehens. Und das hat mich eben auch interessiert, oder überhaupt immer von dem Kleinen zum Großen zu kommen und vom Großen auch wieder zum Kleinen zurück. Und ich bin die ersten 3 Jahre auch bei dem Buch zum Beispiel komplett eigentlich gescheitert an der Aufgabe, die eigene Familiengeschichte zu erzählen, weil ich vor allen Dingen mich auch um so eine merkwürdige, richtige Chronik bemüht habe. Also vor 100 Jahren gab es einen Urgroßvater, der war Schneider und so weiter und so fort. Und irgendwann ab dem 3., 4. Jahr auch wieder mich daran zu erinnern, irgendwie mit dieser eigenen Gegenwart zu beginnen, also dort, wo ich wohne und dann wieder auch Verbindung zu dem, was war, zu suchen.
Falls sich jemand gewundert hat, warum hier so Gegenstände rumliegen, ist es nicht, dass wir einfach nicht aufgeräumt haben vorher. Nein, es ist ganz anders. Ricarda kann uns noch ein bisschen was erzählen zu diesem Topf. Also das ist der berühmte schwarze Topf, der von der einen Wohnung im 5. Stock in die Wohnung im 2. Stock gewandert ist. Und du hast ihn bis heute. Was bedeutet er?
Das ist das, was ich auch vorhin meinte, mich auch gerade über das Kleine dem Großen zu nähern. Und ich weiß nicht, wie viele natürlich hier anwesend, aber ich würde vermuten, doch einige haben schon auch mal diesen Prozess einer Wohnungsauflösung hinter sich. Sei es die eigene, aber vor allen Dingen, glaube ich, die, wenn jemand verstirbt und man sich darum kümmert. Und ich glaube, was mich natürlich da zum einen interessiert hat, auch beim Schreiben oder auch durch diese Nachbarschaft, wirklich dieses Bild von dem Rübertragen, also diese Unmittelbarkeit. Und dann, glaube ich, befinden wir uns ja alle immer in diesem Moment in einer doch sehr mächtigen Rolle, weil wir entscheiden, was kommt auch mit von einem Leben. Ja? Und wie wir wissen, ein Leben ist natürlich auch viel mehr als nur irgendwie ein kleiner schwarzer Topf. Und teilweise wirkt das dann immer so banal oder alltäglich. Aber ich glaube, es ist auch eine Wertschätzung an dieses Alltägliche, die mich dann natürlich irgendwie auch eine besondere Wertschätzung geben wollte. Und dann gibt es natürlich auch Stellen in dem Buch, die dann auch zu weiteren Anekdoten und Geschichten natürlich zu diesem Topf oder zu den Kassetten von meinem Großvater führen. Aber vielmehr, weil das ganze Buch ist vor allen Dingen ein Buch, was auch mit Toten erzählt. Und ich bin immer in der Rolle, dass ich über Leben, die nicht meine sind, erzähle. Und ich fand da dieses Bild dieser Wohnungsauflösung sehr ähnlich, weil es ist eine Entscheidung von, was bleibt von einer Person.
Also in gewisser Weise sitzt deine ganze Familie in diesem doch recht kleinen Topf. Also naja, da passen vielleicht 10 Eier rein, aber
ein bisschen
nicht viel
Milch,
mehr.
Ja.
Oder genau. Was auch immer man darin zubereitet. Also wenn man so will, eine Art Mikrogedenken. Mhm. Deine neue Nachbarin, hast du die eigentlich mittlerweile akzeptiert, die in die Wohnung deiner Großmutter eingezogen ist?
Ich habe die natürlich sofort akzeptiert und wir begegnen uns natürlich auf der Straße. Und was natürlich dann auch auffällt, zum Beispiel im ersten Jahr, in dem die neue Nachbarin auch dort schon gelebt hat, gab es immer doch noch auch so ein gewisses Ritual, was ich fortgeführt habe. Nämlich, als meine Großmutter neben mir gelebt hatte, gab es, wenn ich zum Beispiel abends nach Hause gekommen bin, gab es immer noch mal diesen kurzen Blick nach oben an der Häuserfassade. Brennt das Licht, brennt nicht das Licht? Weil ich dann wusste, entweder sie schaut noch Fernsehen oder sie schläft schon. Und zum Beispiel diese Sehgewohnheit, wie natürlich auch unser Körper diese Rituale nicht vergisst. Und darum, glaube ich, geht es auch ziemlich viel in dem Buch. Und dann wiederum erinnere ich mich, wie es dann irgendwann nach dem ersten anderthalb Jahren, aber so lange hat es gebraucht, zum Beispiel dieses Ritual weniger wird. Und als es das erste Mal zum Beispiel ausgefallen ist, habe ich mich dann auch selbst erschreckt. Und dann fragt man auch, okay, oder vielleicht auch in dem Moment, nicht die Angst, aber wo man merkt, jetzt verändert sich was, beginnt jetzt in dem Sinne das Vergessen. Und darüber habe ich natürlich auch viel nachgedacht, was kann das für ein Vergessen sein, wenn man auch noch jeden Tag eigentlich dort weiter wohnt.
Musikkassette schon erwähnt, eine liegt hier auf dem Tisch. Du hast mir vorab eine Playlist geschickt von deinem Großvater. Du hast erzählt, deine Großeltern haben gerne getanzt. Die Playlist, die hieß auch treffenderweise Kaffee Käse. Und da wir hier nicht nur reden wollen, sondern auch ein bisschen was für die Unterhaltung tun wollen, hätte ich mal was aus dieser Playlist und dann können wir gleich nochmal darüber reden.
Красные очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидела вас. Сердь белая, залита вином, все гусары спят непробудным сном. Лишь один не спит, пьет шампанское за любовь свою, за цыганскую. Подойди ко мне, ты мне нравишься.
Ja, jetzt wird es ein bisschen schmissiger. Magst du was über das Lied sagen?
Also mein Großvater, was auch in dem Buch erzählt wird, hat einfach sehr viel Musik zusammengestellt. Und es gibt nach dieser Wohnungsauflösung auch sehr viele Musikkassetten, die wir mitgenommen haben. Und zum einen war das auch immer meine Erinnerung als Kind. Mein Großvater auch immer da mit Kopfhörern, also zum Einschlafen musste er auch immer Musik hören. Aber dann auch, wenn Gäste kamen, hat er sozusagen die Musik für die Gäste aufgelegt aus seinem Schlafzimmer, das dann ins Wohnzimmer ging.
Also so eine Art DJ.
Ja, auf jeden Fall. Und was aber, glaube ich, das Interessante jetzt für mich eigentlich 30 Jahre später wurde, ich bin einfach als Kind sehr prägend mit dieser Musik groß geworden. Und mein Russisch ist wirklich so, mein Lettisch auf ein Kinderlied reduziert. Und dass ich mich eigentlich erst jetzt, die 30 Jahre später, dem gewidmet habe, diese Kassetten mir auch nochmal vorzunehmen und eigentlich die auch wie Texte natürlich zu verstehen. Also A, natürlich sind Lieder Texte, aber auch teilweise zu verstehen, welche Lieder hat er da aufgenommen und vor allen Dingen, was erzählen diese Lieder und sich dann auch nochmal bewusst zu machen, wenn er mit diesen Liedern selbst auch eingeschlafen ist, zu welchen Worten ist er da schlafen gegangen oder haben wir gehört? Und dieses Lied, was wir gerade gehört haben, Oči Čornije, das wurde auch auf vielen Geburtstagsfeiern, ursprünglich ist 19. Jahrhundert, von einem ukrainischen Komponisten, aber gibt es, glaube ich, in unfassbar vielen Varianten und Interpretationen.
Worum geht es da?
Worum es geht? Es geht natürlich um Liebe, es geht um Dramatik, es geht um schwarze Augen, leidenschaftliche Augen. In dem Buch leiste ich quasi diese Übersetzungsarbeit. Also ich nehme mir auch wieder Teile dieser Liedtexte vor und erzähle mit denen und übersetze sie an den Stellen von den Geschichten.
Zur Musik fällt mir auch was ein. Mein Vater stammt ja aus Ungarn. Und bei den Familienfeiern, na klar, das Klischee bleibt nicht aus. Da gab es den großen Gulaschkessel. Er hatte dann so eine Kamera und hat das gerne mal gefilmt. Und irgendwann hat jemand im Dorf so einen Service angeboten und hat das mit Musik unterlegt. Und ich habe im Nachlass jetzt so unfassbar viele Videos. Da sieht man Gulaschkessel und dazu ja so eine Art Selbstmordmusik. Also unfassbar traurig. Und da gibt es dann für mich so eine Art, so eine Tonbildschere.
Ja.
Ja, welche Geschichte erzählen dir diese Musikstücke? Über deinen Großvater, über deine Familie?
Dieser Schreibprozess ist eigentlich vor allen Dingen eine Art Archivierungsprozess auch gewesen. Also ich hatte dann irgendwie diese 30 Kassetten. Ich bin immer damit zu meiner Mutter gefahren, weil sie noch Kassetten abspielen kann. Und dann stand ich da eben stundenlang und habe irgendwie Shazam als App benutzt, um versuchen erstmal zu erkennen, welche Lieder sind das. Und habe, wie gesagt, angefangen, in Dokumenten festzuhalten, Kassette 1 und alle Lieder aufzuschreiben. Einige Lieder wurden nicht erkannt. Und einige Lieder haben natürlich auch eine große Schwere in dem Sinne gehabt, weil ich dann gewisse Kontexte verstanden habe, die zur Biografie meines Großvaters gehören.
Da poppt mir jetzt eine Frage hoch. Bei all den Gegenständen, die du sammelst und der Musik, die du archivierst und rumwühlst in den Leben deiner Familie, hast du eigentlich in deiner Wohnung noch Platz für deine eigenen Sachen?
Ja, vor allen Dingen, es gibt ja dann auch eigentlich diese eine Stelle, die ich mit aufgenommen habe in der Erzählung. An meinen Wänden hängt interessanterweise nichts. Also ich habe nach 14 Jahren, nachdem ich da wieder wohne, eigentlich nichts aufgehangen. Und einmal, als auch eine neue Freundin mich dann zu Hause besucht hat und die noch nicht gewisse Kontexte kannte, dachte, entweder ziehe ich gerade aus oder ich ziehe gerade ein, weil meine Wände in dem Sinne nichts erzählt haben. Also ich glaube, das erweckt vielleicht ein falsches Bild. Aber wie gesagt, bei meiner Mutter ist dann teilweise etwas mehr untergebracht. Aber,
ja. Das heißt, es wandert von deiner Wohnung in die Wohnung deiner Mutter und dort ist dann sozusagen das Depot.
Ja, hin und her, genau, ja. Oder ab und zu gab es natürlich auch Anrufe bei dem Schreiben, wo ich wusste, ich suche jetzt das und ich finde es aber nicht. Und dann natürlich hast du diesen einen Zettel, den ich weiß, den habe ich mal vor 8 Jahren gesehen. Und teilweise sind es auch wirklich Einkaufszettel, die ich irgendwie wiedersehen wollte. Weil zum Beispiel, wenn wir auch da über das Alltägliche reden, das ist auch eine Erinnerung, die ich als Kind hatte, dass ich damals, also ein Einkaufszettel ist mein Einkaufszettel, aber ich fand damals schon, dass da eine gewisse Poesie dahinter steht, weil es ist ja ein Beleg auch über Wege und Orte. Also daran lässt sich eben sagen, wo ist eine Person wann und wann hingegangen und worauf hatte sie Hunger, was wollte sie. Und wenn ich mir sowas 15 Jahre später anschaue, also es gibt einen Kontext hier in dem Buch zu einem Großonkel Mischa, zu dem ich wirklich ansonsten, den habe ich vielleicht 3-mal in meinem Leben gesehen und hatte kaum Geschichten, aber was von ihm aufbewahrt wurde nach seinem Tod, ist ein Einkaufszettel aus dem Jahre 2002 und keine Ahnung, was es mit dem auf sich hat, aber für mich ist das ein großes Artefakt zu diesem Großonkel, das ich dann eben, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so auf der Schnelle finde, ja, aber im Buch habe ich dann eben auch transkribiert, was dieser Großonkel Mischa im Jahre 2002 hier nach einem Supermarkt in der Nähe gekauft hat und zu welchen Preisen und um wie viel Uhr. Und das meine ich aber auch wirklich jetzt nicht einfach nur so alltäglich banal, sondern das meine ich als schon auch etwas sehr ernsthaft von einem Leben zu betrachten.
Du hast ja auch noch was anderes gefunden, nämlich weiße Ordner. Und weiße Ordner, die aus der Wohnung rausführen und eigentlich weit weg, also ins Baltikum, Lettland, aber auch ins Ghetto von Riga. Mhm. Magst du ein bisschen was erzählen? Was steckt in diesen Ordnern drin?
Genau, auch gerade meine Großmutter, die von sich aus auch immer selbst gesagt hat, ja, akkurat, naja, was heißt, ich bin akkurat? Das war ihre eigene Bezeichnung, war in dem Sinne vielleicht auch unbewusste Archivarin unserer Familie, weil sie einfach immer sehr sorgfältig alles abgeheftet hat. Sie hat sortiert, aber nicht wirklich, wie sagen wir es mal, so ein emotionales Archiv angelegt, weil zum Beispiel meine Familie oder mütterlicherseits ist 1971 aus Riga emigriert. Und ich habe zum Beispiel immer jahrelang nach emotionalen Briefen irgendwie gesucht, nach persönlichen Briefen, aber es wurde immer auch da nur, sagen wir es mal so, Verwaltendes aufbewahrt. Und als ich 15 war, unmittelbar nach diesem Tod des Großonkels Mischa, habe ich in einem seiner Ordner, die angelegt wurden, Zeugenschaften über die Familie meines Großvaters gefunden, die eben in Teilen im Riga-Ghetto oder im Holocaust im Baltikum, in Lettland ermordet wurden. Und diese Zeugenschaften habe ich damals mit 15 gelesen, die auch hier in dem Buch dann abgeschrieben sind, weil mir war es auch wichtig, dass ich nicht versuche, die nachzuerzählen, sondern auch einfach die Zeugenschaften transkribiere und abdrucke, das Buch auch als Archiv verstehe. Und diesen Zeugenschaften, die ich eben habe, seitdem ich 15 bin, bin ich dann natürlich auch in Teilen in das gegenwärtige Riga gefahren und habe auch das ehemalige Riga-Ghetto besucht, weil ich durch diese Zeugenschaften und durch diese eine Zeugin auch wiederum da eine ganz genaue Adresse hatte, wo die Erschießung meiner Urgroßmutter und ihrer Tochter passiert ist. Also auch da wieder eine genaue Hausangabe. Ja, also es geht viel auch um Verbindung zwischen Häusern.
Du hast mir erzählt, du hast einen Zeitzeugen getroffen, der dir all das berichtet hat.
Er lebt immer noch, Magas Westermanes. Ich glaube, er wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er schon 100 ist oder 100 dieses Jahr wird. Und er ist einer der wenigen Überlebenden des Riga-Ghettos, die noch am Leben sind. Ich will jetzt nicht sagen der Letzte, aber auf jeden Fall gibt es nicht mehr viele. Und er überhaupt hat sich selbst privat sehr engagiert. Also er war zum Beispiel auch derjenige, der in den 90er Jahren dann in Lettland das jüdische Museum in Riga gegründet hat, um eben auch eigentlich eine Art Dokumentationszentrum über das lettische Judentum anzulegen. Und ihn habe ich noch über die letzten Jahre öfters getroffen. Er hat mich sich nach Hause eingeladen in Riga und von ihm habe ich natürlich sehr viel gelernt und verstanden. Und es gibt vor allen Dingen auch eine Möglichkeit einer Begegnung, die wir auch beide dann festgestellt haben, weil er war am 30. November 1941, als eines der großen Massaker in Riga passiert ist und dafür auch ein großer Teil des Riga-Ghettos liquidiert werden musste, war er in eine Arbeitseinheit eingeteilt, um die Toten, die erschossen wurden in der Kolonne, aus dem Riga-Ghetto zu tragen. Und darunter fällt meine Urgroßmutter und ihre Tochter, großväterlicherseits. Und als wir natürlich jetzt vor 3 Jahren voreinander saßen und ich mit diesen Zeugenschaften und mit diesem Datum und er natürlich auch dieses Datum und wir uns dann die Hand zum Abschluss gegeben haben, gibt es natürlich auch da, wo sich das gestern vielleicht im Heute wieder trifft. Vielleicht hat er meine Familie getragen, das ist auch in dem Sinne, aber zumindest ist er immer noch am Leben und kann auch erzählen und tut das auch und leistet wirklich sehr wichtige Erinnerungsarbeit, gerade auch was lettische Kontexte betrifft.
Lettland und die Auseinandersetzung mit dieser Geschichte, findest du, das gelingt?
Ich spreche nicht die Sprache. Ich war jetzt natürlich in den letzten Jahren öfters dort und ich will mir eigentlich auch nicht irgendwie anmaßen, A, aus der Entfernung zu urteilen oder überhaupt zu sagen, ob es gelingt oder nicht. Ich meine, was ja historischer Kontext ist, dass natürlich gerade die Erinnerungsarbeit in den ehemaligen sowjetischen Ländern ja auch wirklich in dem Sinne viel später begonnen hat. Also natürlich mit dem Fall der Sowjetunion. Und das ist, glaube ich, auch einfach wichtig mitzubedenken. Es wird natürlich interessant, weil das Buch soll jetzt ins Lettische übersetzt werden, worüber ich mich wirklich sehr, sehr freue. Und auch da dann eben gespannt bin auf nächstes Jahr, welche Begegnungen, welche Gespräche ereignen sich und dass zum Beispiel die Familienmitglieder meines Großvaters von lettischen Nazis ermordet sind, das ist in dem Sinne Fakt. Aber was da jetzt gelingt und es gibt auf jeden Fall ein Bewusstsein darüber, aber ich glaube, von der Außenposition das jetzt zu bewerten, das würde ich mir, glaube ich, auch gar nicht wirklich anmaßen wollen.
Du hast noch etwas mitgebracht, das liegt da unten. Mhm. Das ist ein kleines Heft in lila Einband und kyrillischen Schriftzügen drauf. Und vorne drauf sieht man Männer im Anzug und mit Melone. Sag mal was darüber.
Also hier steht Metoda Kroiku, übersetzt Methode des Schnitts. Und mein Urgroßvater Salomon Levitanus, der, und dazu gibt es auch den Kontext im Buch, der unter anderem eigentlich der Grund ist, warum meine Familie mütterlicherseits damals nach Deutschland, Berlin emigriert ist, weil er in den 20er Jahren ein Haus hier gekauft hat, das dann wieder zurückgeführt wurde in den Familienbesitz nach 45.
Und das in Kreuzberg war?
Genau, das in Kreuzberg war und das unmittelbar dann nach der Wende verkauft wurde. Und das erwähne ich nur, weil es dazu auch nochmal einen Kontext gibt. Also was zum Beispiel auch der Mauerfall gerade auch für meinen Großvater bedeutet hat oder auch welche Gefühle damit einhergingen. Und dieses Schneiderbuch oder beziehungsweise zu meinem Urgroßvater, weil mein Großvater nicht über seine Toten beziehungsweise seine ermordeten Familienmitglieder gesprochen hat, sondern es gab immer nur die Namen, es gab keine Fotos. Und ich glaube, da habe ich auch als Kind zum Beispiel gelernt, dass Namen wirklich wie Gesichter sind, also weil ich mich einfach jahrelang einfach nur an diesen Namen Salomon, Rosa, Taube und Alexander festgehalten habe. Und dann Jahre bevor ich auch an dem Buch angefangen habe, habe ich, wie gesagt, begonnen, schon Familienrecherche zu betreiben und habe da dieses Schnittbuch bzw. das Replikat eines Schneiderbuchs gefunden. Und genau, dieser Urgroßvater hat Anleitungen zum selber Schneidern herausgegeben. Und es gibt irgendeine Person, die ehrlich gesagt auch nicht ihren Namen hinterlassen hat, die bis heute eben einfach Kopien anfertigt und quasi dieses Wissen weiter herausgibt, wofür ich auch ja, sehr dankbar bin. Und das war eigentlich das Erste, was ich dann von diesem Urgroßvater in den Händen hielt und vor allen Dingen auch ihn habe hören können durch seine Sätze, durch seine Stimme. Vielleicht einfach nur mal der Klang meines Urgroßvaters aus dem Jahre 1907. Das ist das hier. Das ist eine 5. Auflage. Ich will hier kein neues Amerika aufmachen, als ob Steinbauten nicht auch lebensfähig wären. Ich will nur sagen, dass Stein- und Gelbbauten, so stark und gut sie auch aussehen mögen, dennoch ganz plötzlich und sogar unerwartet zusammenbrechen können. In Venedig zum Beispiel stand 1730 eine majestätische Kirche, die ein wunderschönes und beliebtes Gebäude des ganzen Viertels war und alle Italiener und ausländischen Besucher anzog. Und stellen Sie sich vor, dass ein solches Gebäude, das alle mit seiner Pracht und Größe in Erstaunen versetzte, plötzlich einstürzte und das Ganze ein Ende hatte. Welch ein Jammer, welch ein Ende. Und jetzt macht er dann irgendwann die Verbindung zur Schneiderkunst. Das Wichtigste an allem ist das Fundament. Wer schlecht anfängt, endet schlecht. Wenn ein Kleid schlecht sitzt, geschmacklos gemacht ist, nicht elegant wirkt, liegt das an einer schlechten Schneiderei. Der Schneider kann sich noch so sehr bemühen, das Kleid schöner und gerader zu machen. Er kann sich noch so sehr bemühen, es auszubessern, wenn das Kleid schlecht geschnitten ist. Dann hilft kein noch so großer Fleiß und kein noch so großer Kunstgriff. Das ist das Wichtigste, das Fundament. Und wenn das Fundament nicht gut gelegt ist, dann ist die ganze Konstruktion nutzlos. Genau. Und dann spricht er eben über seine Methoden und bedankt sich an alle, die nach seinen Methoden arbeiten und dass er hofft, dass er Antworten bekommt, Erfahrungsberichte und so weiter und so fort.
Gut, also das ist der Sound von Salomon Levitanus.
Genau, aus dem Jahre 1907.
Ja. Levitanus. Wo der Name wohnt, ist ja der Titel des Buchs und Du erzählst ja auch, du wolltest deinen Namen ändern. Du wolltest den Namen Levitanus wieder annehmen. Und in dem Buch gibt es ja verschiedene Kapitel. Die sind so gerahmt von Behördenauskünften. Und die geben dem so ein bisschen was Schräges, finde ich.
Ja, als meine Großmutter verstarb, gab es eben auch diese Realisation, dass dieser Name jetzt auch nicht mehr sichtbar bleibt. Und ich glaube, damals ging es mir wirklich darum, dass dieser Name, mit dem ich so viele Geschichten, aber auch so viel Wärme verbinde, dass ich den wieder annehme. Und vor allen Dingen, ich bin noch in diesem Namen geboren. Also es ist quasi mein Geburtsname. Aber genau, laut deutschem Staatsnamensverständnis ist es eben nicht mehr mein Geburtsname. Deswegen war es nicht möglich, weil meine Eltern dann geheiratet haben, als ich 1,5 Jahre alt war. Und bevor ich auch mit diesem Buch begonnen habe, habe ich, wie gesagt, einen wahrscheinlich sehr, ja, nicht juristisch wertvollen Brief ans Bezirksamt Charlottenburg verfasst, wo es eben, oder mit Zeilen, sehr geehrte Damen und Herren, mein größter Herzenswunsch wäre es, den Namen Levitanus weiter am Leben zu erhalten, im Anhang meiner beiden Geburtsurkunden. Und daraufhin, relativ zeitnah, eine Woche später, bekam ich mehrere Seiten mit genau den Gründen und dem Ablehnungsschreiben, warum das alles nicht geht. Und was mich aber trotzdem sehr damals fasziniert hat, dass gewisse Formulierungen von mir zurückzitiert wurden. Also die Sachbearbeitung hat doch auch gewisse Sachen von mir aufgenommen. Und diese Ablehnung des Namens oder dieses formalen Aktes findet sich einfach immer wieder in dem Buch und unterbricht sozusagen die Erzählung. Wie hier des Weiteren schildern Sie, dass Sie den Familiennamen Levitanus mit der von Ihnen begehrten öffentlich-rechtlichen Namensänderung gern weiter im Leben erhalten wollen. Dann gibt es der bloße Herzenswunsch, einen anderen Familiennamen führen zu wollen, stellt grundsätzlich keinen wichtigen Grund für eine Namensänderung dar. Oder dem vorweggestellt ist zum Beispiel auch: Der Name steht grundsätzlich nicht zur freien Verfügung des Namenträgers. Und es gibt noch einen, der ist ein bisschen länger, und dann sage ich noch mal etwas mehr dazu. Hier: Die Verwaltungsgebühr für die Änderung von Familiennamen beträgt gemäß § 3 Satz 1 der ersten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, und jetzt, vom 7.1.1938 in Klammern Reichsgesetzblatt, Klammer zu, in der jeweils aktuellen Fassung 2,56 Euro bis 1.022 Euro. Als ich diesen Antrag stellte im Jahr 2019/20, gab es, wie gesagt, dieses ausführliche Schreiben, und das sind jetzt dann auch so Sätze, die, glaube ich, sehr prägnant für mich auch zu mir zurücksprachen, die ich dann auch dann jetzt wie so Art Zäsuren reingesetzt habe. Aber was ich auch noch mal betonen möchte, ist, dass, wie gesagt, also bis zum Jahre 2020 war es wirklich das Fundament, wie jetzt auch hier, bezog es sich eben auf das Reichsgesetz. Und diese sprachlichen Relikte waren bis 2020 vor allen Dingen bei dem Namensänderungsgesetz noch da. 2021 gab es dann die große Änderung im Bundestag unter auch der Überschrift Bereinigung des Namensänderungsgesetzes, auch interessante Wortwahl, wo dann eben die sprachlichen Relikte aus der damaligen Zeit verändert wurden. Und was ja auch das Wichtige ist zu sagen, dieses Namensänderungsgesetz von 1938, auf dem das bis heute in die Gegenwart auch noch fußt, wurde damals ja verabschiedet, damit sich gerade jüdische Namen nicht assimilieren. Das heißt, mit 1938 kam ja auch die Einführung von Sarah und Israel, was Vornamen betrifft, und dass der Staat damals auch die Möglichkeit hatte, wenn er dachte, jetzt versuchen sich jüdische Familien mit Namen zu assimilieren, hatte der Staat das Recht, diese abzulehnen oder rückgängig zu machen. Und das war vor allen Dingen noch ein sprachliches Relikt bis zum Jahre 2020.
Das ist jetzt geändert. Und ja, genau. Ja. Jetzt zweite Chance, zweiter Versuch? Oder hast du jetzt die Nase voll?
Also genau, jetzt gibt es ja auch die größte Änderung des Namensänderungsgesetzes. Und seit dem 1. Mai ist das auch sehr einfach, was vor allen Dingen die Änderung je nach Vater- und Mutternamen betrifft. Ich glaube, gerade jetzt auch nach den 5 Jahren, wo ich an dem Buch geschrieben habe, oder diese damalige Sehnsucht, war für mich wichtig zu betonen, dass in dieser Sehnsucht nach dem Namen das Buch geschrieben ist. Aber das braucht jetzt für mich gerade gar nicht mehr so diesen formalen persönlichen Akt.
Ich möchte mit dir gerne noch mal über das Schreiben reden. Du hast gesagt, du hast 5 Jahre an dem Buch gearbeitet und es gab vorher schon Recherchen in Archiven etc. etc. Erzähl uns was über das Schreiben. Also du beschreibst ja zum Beispiel auch das Früher geografisch, also wie so ein Land, wir fahren nach Früher sozusagen. Erzähl mir was über das Konzept.
Ja, über das Schreiben, da könnte ich sehr viel dazu sagen. Also zum einen vielleicht auch wichtig zu betonen, ich hatte in dem Sinne auch keine wirkliche Schreibpraxis oder komme von keiner Schreibschule. Ich glaube, ich habe das Schreiben vor allen Dingen durch das Lesen gelernt. Also ich habe sehr, sehr viel einfach in der Zeit gelesen, um auch zu sehen, wie schreiben andere Sätze, wie drücken sie das aus, was sie sagen wollen. Und habe wirklich auch so ein Dokument angefangen, wo ich einfach sehr viele Sätze übertragen habe aus dieser Schreiblesezeit. Und dann ist das Buch letztendlich ja auch ein wirklich sehr jahrelanger Prozess, mehr auch in der Rekonstruktion gewisse Verbindungen zusammenzuführen. Also zum Beispiel, es gab auch dann fast ein Jahr, das ich auch zum Schreiben zählen würde, wo ich aber eigentlich fast gar nicht geschrieben habe. Also das Schreiben da bestand dann aus Nachdenken oder Recherche und dann auch dieses Material erstmal eine Zeit lang mit sich weitertragen, um dann zu verstehen, wie drückt man das aus. Also es war ein sehr... auch wie das Buch, ein überhaupt nicht linearer Prozess.
Du hast ja wahrscheinlich auch genau in diesem Haus, das du beschreibst, geschrieben.
Ja.
War das eigentlich schwierig, sozusagen mitten im Romanschauplatz zu sein und dort auch das Buch zu schreiben? Normalerweise, weiß ich nicht, also mir geht es so, ich brauche immer so ein bisschen Distanz. Wenn ich so mittendrin bin, dann ist das vielleicht für den Gedankenfluss gar nicht so gut. Wie ging es dir?
Ja, also es ist ja auch ein ständiges Austarieren zwischen Nähe und Entfernung. Zum einen natürlich auch, was einfach die eigene Rolle auch in der Familiengeschichte betrifft. Und sagen wir es mal so, das Buch konnte ich, glaube ich, eigentlich erst oder habe ich erst dann begonnen zu verstehen, als ich auch mit diesem Ort, wo ich wohne, begonnen habe zu schreiben. Also dass es auch viel einfach um meine alltäglichen Wege geht und wohin die mich bringen. Ja, ich laufe das Treppenhaus hinunter und wohin bringt mich jetzt dann dieser Weg irgendwie aus dem Treppenhaus?
Wenn du dem jetzt ein Etikett aufkleben würdest, außer Bestseller, was würdest du draufkleben? Familiengedenkstätte oder Mikrogedenken zwischen Büchern oder was wäre das Etikett, was du dem geben würdest?
Ich habe immer das Gefühl, das sind so diese auch Ökonomien auch des Literaturbetriebs. Vielleicht, ehrlich gesagt, statt da jetzt so eine Kategorie zu finden, ab und zu sage ich auch, da steht zwar zum Beispiel mein Name als Autorinnenname drauf, aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich mich auch irgendwie um ein Wir bemüht habe. Also es ist schon auch ein großer Versuch, auch wenn zum Beispiel viele der Personen, über die ich schreibe, nicht mehr leben, aber dass es eigentlich fast einen Klang hat, dass ich mit ihnen auch erzähle. Deswegen gibt es auch zum Beispiel sehr viele Stellen, wo es auch Transkription oder Übersetzung gibt oder meine Mutter, die noch die einzige quasi aus der Gegenwart ist, die auch ständig eigentlich in einer Art Dialog mit mir steht. Also ich habe mich um eine Vielstimmigkeit irgendwie bemüht und eigentlich sprechen da irgendwie viel mehr Menschen noch. Und dieses Kategoriendenken fällt mir, glaube ich, ein bisschen
schwer. Du hättest
schwer.
Ja den deutschen Behörden auch ein Schnippchen schlagen können. Mhm. Du hättest ja einen Aliasnamen wählen können, Ricarda Levitanus. Warum eigentlich nicht? Und dann hättest du gar nicht die deutschen Behörden fragen müssen. Und dein Autorinnenname wäre gewesen Ricarda Levitanus. Warum nicht Guerilla-Taktik?
Ja, interessant, genau, dass das angesprochen wird, weil es gab auch sogar ein paar Vorschläge in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, am Ende war mir vor allen Dingen sehr wichtig, dass, also zum einen, meine Muttersprache ist Deutsch, das ist meine Vatersprache. Ich bin in Deutschland groß geworden, sozialisiert worden, auch gerade mit diesem Namen. Und vor allen Dingen, dieses Buch ist in der Sehnsucht nach diesem anderen Namen geschrieben. Das ist das Grundgefühl. Und deswegen, ich wollte auch, dass diese Sehnsucht und Lücke auch eigentlich nicht in dem Sinne gefüllt wird oder dann so einfach auf einem Cover ersetzt wird.
Nun hast du ja die Geschichte deiner Familie aufgeschrieben. Wir kennen jetzt alle mehr oder weniger deine Familie. Also Wohnungsbesichtigung mit Familienanschluss. Ist jetzt alles auserzählt oder hast du noch mehr auf der Pfanne?
Also zum einen gibt es 500 oder glaube ich 600 Seiten mehr, die in diesen 5 Jahren auch produziert wurden. Und das Buch kannte von Anfang an kein Ziel und kein Plot. Und ich sage auch immer, es gibt zwar eine letzte Seite, weil es irgendwie eine letzte Seite formal geben muss, genauso wie es eine formale Anfangsseite geben muss, aber die bedeutet keine letzte Seite. Und ehrlich gesagt, was auch gerade passiert seit den 4 Monaten, seitdem das Buch draußen ist, schreibt sich das Buch auch gerade so schön weiter, vor allen Dingen mit denjenigen, die das Buch lesen und die teilweise dann auch in Kontakt mit mir treten und die sogar auch Geschichten noch an mich herantragen, die auch in Verbindung teilweise zu Geschichten meiner Familie stehen. Also das ist nichts, was ein Ende kennt.
Wer schreibt, der liest auch und wer liest, der hat was zu empfehlen. Was würdest du mir und uns empfehlen?
Das ist eine Frage, die mit Vorbereitung einherging, sonst genau hätte ich hier länger überlegen müssen, was ich mitbringe, weil wie gesagt, ich habe wirklich sehr viel gelesen und ich habe mitgebracht von dem französischen Schriftsteller Georges Perec Träume von Räumen und vielleicht kurzen Kontext auch zu ihm. Also Georges Perec genau ist französische Nachkriegsliteratur vor allen Dingen prägend und auch zu seiner Biografie. Seine Mutter ist in Auschwitz ermordet und sein Vater ist beim Einmarsch der Deutschen in Paris gefallen und ermordet worden. Georges Perec, ich habe es auch mitgebracht, weil er sehr viel auch mit Räumen und Orten arbeitet und vor allen Dingen aber, das ist zum Beispiel ein Buch, das habe ich so oft gelesen, weil es eigentlich eine Art auch Anleitung zum Schreiben ist. Also es ist, er lädt in seine Gedankenräume ein und gibt eigentlich auch sowas wie Anleitung, wie diese Straße entlang gehen und beschreiben, wie ist das Wetter, was sehen Sie und so weiter und so fort. Und das hat mir wahnsinnig viel geholfen und auch überhaupt seine Denke auch zwischen dem Kleinen und Großen war für mich sehr prägend. Und es gibt vielleicht nur eine Sache, die würde ich gerne vorlesen, wo ich auch ganz viel verstanden habe für das Buch, glaube ich, das ich geschrieben habe. Er hat eine ganz großartige Adressangabe. Also er meint, meine Adresse folgendermaßen geschrieben. Georges Perec, 18, Rue de l'Ascension, Treppenaufgang A, 3. Stock, rechte Tür, Paris 16. Arrondissement, Seine, Frankreich, Europa, Welt, Universum. Und also vor allen Dingen da natürlich auch diese Einbettung natürlich auch immer in das Große zu verstehen und die Verbindung und die auch freizulegen und sich aber auch aus diesem ganz Kleinen, weil das natürlich das Nächste ist und ich glaube auch über das, was wir uns auch den teilweise schwierigen, komplexen Dimensionen nähern können. Und ja, diese Adressenangabe finde ich einfach sehr großartig.
Meine Empfehlung ganz kurz und knackig, Hervé Le Tellier, Franzose. Er schreibt darüber, er sucht ein Haus im Süden Frankreichs und entdeckt eingeritzt den Namen eines Mannes und er versucht herauszufinden, wer ist denn das und stößt darauf, das war ein 20-jähriger Mann, der im Maquis gekämpft hat, also ein Resistance-Kämpfer und der ist im Alter von 20 Jahren von den Deutschen erschossen worden im Gefecht und er recherchiert dem quasi hinterher. Und hat dann auch einen Koffer voll mit Gegenständen, Fotos, alten Briefen etc. Und wir lernen auch die Familie dieses jungen Mannes kennen. Er macht es ein bisschen anders als du, aber ich finde, das passt ganz gut zu unserem heutigen Thema. So, Orte und Worte, das war's für heute. Wo der Name wohnt, von Ricarda Messner. Herzlichen Dank fürs Hiersein.
Dankeschön.
Ja, das klingt ja nach einem ganz munteren Abend mit Familienanschluss, Stefan.
Ja, war es auch. War es auch. Auch Teile meiner Familie waren vor Ort.
Für wen ist das Buch denn jetzt etwas, wo der Name wohnt?
Also ich glaube, das ist was für Leute, die Interesse an Architekturgeschichte haben, also die Interesse an Bauten haben und daran, was eben Häuser, was Wohnungen erzählen. Das ist ja nichts Neues, es ist so eine Art Mikrogedenken. Wir kennen das von den Stolpersteinen, die ja vor Häusern angebracht wurden, wo eben früher jüdische Bewohner gelebt haben. Und sowas Ähnliches macht sie eben auch und sie erweckt sozusagen die Toten wieder zum Leben. Und ich finde, das ist ja ausgesprochen gut gelungen. Also wer sich für Biografien, auch für jüdische Biografien interessiert und für Berliner Stadtgeschichte, der ist da genau richtig und der kann im Grunde da einziehen in dieses Buch.
Das werde ich tun. Ricarda Messner, Wo der Name wohnt, ist bei Surkamp erschienen, hat 170 Seiten und kostet 23 Euro. Diesen und alle anderen Büchertipps findet ihr wie immer online auf den Seiten von rbb24 Inforadio und Radio 3.
Uns gibt's immer frisch. Donnerstags sind wir online auf der ARD Audiothek dann zu finden und auf anderen Plattformen, außerdem auf den Websites von Radio 3 und rbb24 Inforadio.
Ich bin Nadine Kreuzhaler und ich wünsche viel Spaß beim Lesen und Hören. Tschüss.
Und ich bin Stefan Auschwart. Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Stefan Auschwart. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.